Kurator. Und links von mir Jörg Vollbeding, hat bei Radio Frei in Erfurt die Anfänge maßgeblich mitgeprägt und ist heute im Bereich interkultureller Arbeit beschäftigt. Wir beginnen im Jahr 1986.
Diese Erfahrung scheint uns mitteilenswert. Wer sich zu lange und zu häufig der herrschenden Unkultur aussetzt, verblödet und wird für die Interessen der Politbürosaubermänner bestens präpariert. Das ist uns ja ein Riesenrätsel. Auf der einen Seite sollen sich die Fachmänner aus Industrie und Wirtschaft neue Kniffe zur Mehr-Mehr-Produktion einfallen lassen und auf der anderen Seite schlägt die Unkultur der Fantasie laufend eins in die Fresse. Traurig ist für uns, dass sich die Leute, die den ganzen Tag knuffen, mit bornierten Starprogrammen abspeisen lassen. Wir rufen euch auf, diesen Unkulturrummel zu boykottieren, indem ihr euch laut zu klaffenden sozialen Ungerechtigkeiten zu Wort meldet.
Es gibt viele Möglichkeiten. Effektiv erscheinen uns Flugblattaktionen. Eingaben haben nur dann Sinn, wenn sie von mindestens 20 bis 30 Leuten gemacht werden. Wir schlagen vor, die Litfaßsäulen neu zu gestalten. Plakate von Verdummungsveranstalten sollten abgerissen oder wenigstens mit einem Ei verziert werden. Wir müssen uns zu Wort melden und ausprobieren, wie das am wirkungsvollsten möglich ist. Wir müssen endlich zeigen, dass hier Menschen leben, die nicht nur das auslöffeln, was ihnen die Bonzen eingebrockt haben. Wir müssen in den Räumen, die uns bleiben, versuchen, alternative Veranstaltungen zu organisieren, auf denen das besprochen wird, was besprochen werden muss.
Was besprochen werden muss. Das rauscht nicht ohne Grund. Ist eine Aufnahme, wie gesagt, aus den Herbsttagen 1986 vom Schwarzen Kanal. Dirk, für die Personen, die noch nie etwas vom Schwarzen Kanal gehört haben oder, wenn überhaupt, eher an eine Fernsehsendung denken. Was war das? Was haben wir hier gehört?
Also es gab drei Sendungen vom Schwarzen Kanal. Das war eine bestimmte Zeit, wo überlegt worden ist, wie man dann mehr Leute erreicht von oppositionellen Gruppen. Und das eine war mehr Zeitschriften oder überhaupt erstmal neu Zeitschriften rauszubringen, wie dann die Umweltblätter oder Grenzfall und ähnliche oder Friedrichsfelder Feuermelder in Berlin, die drei, und in anderen Städten kamen ja dann später auch gedruckte mit Wachsmaschinen, Omegmaschinen Zeitschriften raus. Und eine andere Möglichkeit, dachten dann einige Leute in Berlin, wäre ja so mit einem Piratensender, war ja ganz günstig, da gibt es ja West-Berlin und da kann man einen Piratensender an der Grenze zum Osten installieren und dann aber Sendungen, die Inhalte aus dem Osten wieder in den Osten senden. Also die Sendungen, also die Texte wurden im Osten hergestellt und dann in den Westen gebracht und dort wurde das eingesprochen, also damit dann die Staatssicherheit nicht rauskriegen könnte, wer spricht hier im Osten. Und da gab es, was ich ja dann auch sehr interessant finde, weil oft mal gesprochen wird, dass es kaum Zusammenarbeit zwischen auch radikalen Linken im Westen und im Osten gab. Dann, also Autonome in West-Berlin haben dann Kontakte gehabt zur Oppositionsgruppen in Ost-Berlin und haben die Radiosendung, also die Radiosender im Wedding installiert. Und vorher wurde dann so eine Art Flugblätter oder sowas im Osten verteilt, wo dann drauf stand, Schwarze Kanal Radio oder Freies Radio, irgendwas, eine Uhrzeit, ein Tag und so weiter, Frequenz. Und da aber klar war, dass die Piratensender nur Prenzlauer Berg, Pankow, Mitte erreichten, gab es dann Mitschnitte davon als Kassette. Und die wurden dann sozusagen in der Republik verteilt. Also im Nachhinein habe ich dann auch mitgekriegt, dass es gar nicht so viele waren. Ich glaube, 10 oder so. Was dann wieder interessant war, weil, also ich war damals in Karl-Marx-Stadt aktiv und wir hatten ja dann in Karl-Marx-Stadt bei uns in der Wohnung jeden Abend ausgestrahlt, weil dann immer neue Leute kamen. Also es war eigentlich so ein Doppelpiratensender. Also einerseits wurde das direkt gesendet, ja da, und dann später aber nochmal das Gleiche, nochmal im Wohnzimmer anderen Leuten vorgespielt. Wegen der Inhaftierung, das war dann, dachte die Staatssicherheit, dass das in Karl-Marx-Stadt endlich ein Grund war oder ist, mich und meine damalige Freundin zu inhaftieren.
Wie wirkte das denn auf dich, als du zum ersten Mal von diesen Kassetten erfahren hast? Also war das was, wo du dachtest, oh, das ist eine neue Möglichkeit, ein anderes Medium? Oder gehörte das zur Routine, im Umfeld der Karl-Marx-Stadt offenen Arbeit mit solchen Dingen konfrontiert zu werden?
Nein, das war ja neu. Also es war ja auch in Ost-Berlin neu, also Schwarze Kanal. Und damals sind die Kassetten von solchen Sendungen. Es war ja aktuell, es war damals auch Tschernobyl. Es ging dann auch um Aktionen, die im Radiosender irgendwie rüberkamen, was Leute machen sollten, um die üblichen subversiven Dinge, die natürlich nie funktionieren, dass eben Tausende zur gleichen Uhrzeit Licht an- und ausmachen und so weiter und dann irgendwelche Sicherungen durchknallen in der Stadt und so Kram. Aber jedenfalls war das eben etwas, was neu war und auch was in Berlin-Ost verfolgt wurde. Also es gab ja dann großen Stab, die versucht hatten rauszukriegen, wer das war, also wer die Sendung überhaupt macht und wie die im Westen kommen und all sowas. Und durch unsere Inhaftierung sind natürlich die Leute dann im Osten gewarnt worden und die Ostberliner Stasi ist dann durchgedreht, weil das ein eigenmächtiges Handeln von Karl Marxstadt war. Neu war dann schon 86 eigentlich die Zeitschriften wie Umweltblätter und Grenzfall und auch die Kassette und so.
Vielleicht nochmal, bevor wir auf diesen Inhaftierungsmoment kommen und was da vor sich ging, den Charakter der Sendung. Du hast gesagt, Tschernobyl war ein großes Thema, einfach zeitlich sehr naheliegend. Mein Eindruck, als ich diese Kassetten mir mal angehört habe, war, dass es durchaus auch sehr satirisch war. Vielleicht auch jetzt gar nicht so für eine große Masse ausgelegt. Also viele Dinge, die vielleicht auch noch eine Szene versteht, nachvollziehen kann. Was ist hier vielleicht noch eine Erinnerung, was so eine inhaltliche Schlagseite angeht?
Na, ich denke, gerade dadurch, dass es also so satirisch angelegt war, sollten eben schon mehrere Leute erreicht werden, als das andere wäre ja so ein trockenes Ablesen von theoretischen Pamphleten und Texten. Und durch das Satirische und auch viel Musik, die dann eingespielt worden ist, wurde schon versucht, ein breiteres Publikum anzusprechen.
Nun hast du gesagt, das war in Ostberlin in einigen Stadtteilen zu hören. Es gab, das begleitet zum Beispiel auch die Ostberliner Taz, also die Seiten, die sich mit der DDR beschäftigten. In der Taz haben das angekündigt, begleitet. 10 Tage, nachdem ihr das zum ersten Mal gehört habt, gab es die Inhaftierung in Karl-Marx-Stadt. Rekapitulieren, wie lief das vor sich? War das was, wo du dachtest, okay, damit muss man rechnen? Oder sind die darauf folgenden Momente schon so einschneidend gewesen, wie man sich es heute vorstellt?
Ich bin da nicht davon ausgegangen, dass es zu einer Inhaftierung kommt, weil es gab ja immer so bestimmte so Auf- und Ab-Momente in der DDR-Gesellschaft. Und 86 war gerade auch so ein Moment, auch 85, 86, wo es schien, dass mehr möglich wurde. Also es war dann auch zum Beispiel Intermedia-Festival in Coswig, staatlichen Kulturhaus irgendwie, wo Sachen stattgefunden haben, die vorher undenkbar gewesen wären. Ich meine, nachträglich ist der Club leider auch entlassen worden, aber dass also dann Punk und wilde Musik und Künstler zusammen aufgetreten sind und auf der Bühne das neue Deutschland zerrissen wurde beim Gesang und so weiter. Und dann eben mit den Zeitschriften, die dann zwar, also viel später kam ja denn die Versuche der Repression auch in Ostberlin, gerade mit dem Grenzfall und so weiter, so Aktionen, Inhaftierung und Stürmung der Druckereien, Umwelt, also Zionskirche und so weiter, dagegen vorzugehen. Aber da war kurzzeitig mal so ein Moment, und dann gleich ist ja Gorbatschow noch gekommen, so die Zeit, Diskussion neue, wo ich nicht damit gerechnet habe, irgendwie, dass deshalb eine Inhaftierung stattfindet. Und vieles hast du ja nachträglich erst mitgekriegt. Also über unserer Wohnung war eine konspirative Wohnung und die haben unsere Wohnung war verwanzt und so wurde immer alles auch mitgeschnitten, auch die ganzen Abende, auch wer da war und all die Dinge und so. Ein OV, also der dann lief, OV heißt ja operativer Vorgang, normalerweise wurde angelegt, um rauszukriegen, man will eigentlich die Person, wo OV angelegt wird, inhaftieren. Und dann wird jedes Jahr so eine Gruppe trifft sich dann bei Stadtsicherheit und sonst wie und die sagen, ist das möglich oder nicht? Wurde OV verlängert oder können wir was dagegen machen endlich mal? Und da dachten die eben, ja, das geht jetzt. Staatsfeindliche Hetze, es reicht.
Vielleicht im Unterschied zu Zeitschriften, die es da allmählich auch gab, die unter der Hand verteilt wurden, was war vielleicht das Faszinierende am Medium Radio, was vielleicht nochmal über so eine clandestin verteilte Zeitung hinausging, was euch vielleicht auch interessiert hat, auch wenn in Karl-Marx-Stadt jetzt das Radio nicht zu empfangen war, sondern die Kassetten verteilt werden sollten?
Dass sie so satirisch aufgearbeitet wurden und mit Musik, das war dann wie so eine radikale politische Unterhaltungssendung im Radio, ne? So. Und das andere sind eben dann die theoretischen Papiere, die teilweise sehr lang sind und die du dann auch lesen musstest oder selber auch geschrieben hast oder diskutiert hast. Und da war das sowas wie, ach, das Wort mal anders zusammengefasst und man kann sich so ein bisschen auch, man kann auch drüber lachen.
Die dritte Sendung sollte sich dann mit euch beschäftigen, also mit der Inhaftierung in Karl-Marx-Stadt von euch beiden. Das ist aber gar nicht zu hören gewesen. Ich glaube, nach 6-7 Minuten kam die Störsende, auch ein relativ seltener Moment in den 80er Jahren, der Einsatz von Störsendern gegen, in dem Fall illegales Radio. Thema der Sendung: Solidarität mit euch, mit Dirk Teschner, deiner damaligen Freundin auch. Wie erging es euch denn oder wie erging es dir denn in diesen Monaten, in denen dann diese dritte Sendung ausgestrahlt werden sollte?
Man muss auch noch dazu sagen, dass es dann auch eine Zusammenarbeit zwischen Ost- und West-Berlin gab gegen den Sender. Also in West-Berlin wurden dann auch Peilwagen losgeschickt, um rauszukriegen, wo der Sender ist und so weiter. Das Ding ist ja, die haben sich ja total verzockt. Also es war ja dann eins der wenigen Verfahren, die im Schnellverfahren durchgeführt worden sind und die von vornherein, bevor Gerichtsverhandlungen überhaupt losgingen, das Urteil schon feststand. Also mein damaliger Anwalt, also der Chefanwalt der Politischen, der ein hoher Stasi-EM war, Wolfgang Schnur, der hat ja, bevor Gerichtsverhandlungen überhaupt losgingen, eigentlich schon gesagt, wie die ausgeht. Weil er ein Gespräch hatte mit der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Und dann auch gesagt, jetzt kein Aufsehen und keine Provokation und es wird alles. Und so in 3 Tagen sind sie da raus, egal was der Richter sagt. So. Und das Ding ist irgendwie, den Akten habe ich ja dann nach, aber gut, das eine, du hast ja gefragt, wie es uns ging damals. Das andere ist ja, was man danach dann rauskriegt. Uns ging es so, also wir haben schon mitgekriegt, dass irgendwas komisch ist. Also das ist nicht normal, es ist ja so in der Zeit, so in Oppositionsgruppen wirst du ja auch ein bisschen vorbereitet, wenn du inhaftiert wirst. Ne? Gibt es dann immer von Leuten, die auch schon im Knast sahen, sagen, das und das, so ist es, so muss ich verhalten und so. Und da war plötzlich alles ganz anders. Also ich habe im Stasi-Knast dann vegetarisches Essen bekommen, ich war Vegetarier gewesen. Ich wollte den Anlass endlich nehmen, mir meine langen Haare abschneiden zu lassen. Im Knast haben die gesagt, ach, warten Sie. Wollten mir also per Du die Haare nicht abschneiden. Ich hatte in der Zeit, wo ich im Knast war, Geburtstag. Da wurde meine damalige Freundin dann reingeführt und da wurde eine Kerze angemacht und Kuchen und Kaffee hingestellt und irgendwas war merkwürdig. Die ersten 3 Tage waren die also ziemlich aggressiv und sauer und wollten auch nicht den Anwalt. Das ist so ein Spiel mit Karl-Marx-Stadt. Die wollten immer nicht, dass Schnur in den Knast reinkommt, weil da mal Jahre vorher jemanden, der das Friedensseminar Königswalde organisiert hat, der im Knast war, rausgeholt hat aus dem Knast. Und da haben die dann immer gesagt, der meldet sich nicht und so, obwohl der ganze Zeit schon in Karl-Marx-Stadt war. Wo ich dann gesagt habe, da warte ich eben. Und die gesagt, nehmen Sie einen anderen Anwalt, nee, da warte ich eben. Und dann, nee, ja, jetzt hat er sich gemeldet. Und kurz danach war er gleich im Knast und mit Absin und Zigaretten und so. Irgendwas war da komisch gewesen. Und das war eben, weil, hat man dann später mal rausgekriegt, weil die eben aus Berlin irgendeinen tollen Anschiss bekommen haben. So, also in der Akte stand dann wortwörtlich, dass in Karl-Marx-Stadt Putsch gegen Honecker vorbereitet wird. Und dass wir sofort rausgelassen werden müssen, dass es überhaupt nicht geht, dass die ganzen Arbeiter Stadtsicherheit in Berlin jetzt umsonst ist, weil die ganzen Leute gewarnt sind, die mit dem Sender was zu tun haben und ob die total verrückt sind da und so weiter und so weiter. Ich bin dann eben zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden und 3 Tage später dann entlassen worden auf 3 Jahre Bewährung.
Die Berichte, man kann das tatsächlich ja nachlesen, wenn man die Einsicht hat in die Akten der Stadtsicherheit, gibt es dann den Abschlussbericht zu dem Vorgang im Januar 88. Da hat man dann zufrieden festgestellt, ich zitiere das, dass der illegale Piratensender aufgrund eingeleiteter Störmaßnahmen und staatlicher Proteste seit Dezember 1986 nicht mehr sendet. Ein Problem gab es dann wenig später schon für die Stadtsicherheit, die sich mit sowas beschäftigt hat, weil es wiederum über Radio 100 eine Sendung gab, die das gleiche Prinzip aufgenommen hat, Radio Glasnost, mit Namen, die das auch lange durchgehalten haben, über viele Jahre mit eben einem Sender, der legalisiert im Westen, im West-Berlin gesendet hat. Du bist dann relativ schnell nach Berlin. Hast du von solchen, ich nenne es mal Unternehmungen, Radiophonunterternehmungen, was mitbekommen? Hat das eine Rolle für euch gespielt?
Glasnost unterschied sich dann so ein bisschen, weil das sollte dann breiter aufgestellt werden, sollten alle verschiedenen Oppositionsgruppen Zugang dazu haben. Und das war dann auch schon so, dass dann verschiedene Statements von den Gruppen eigentlich da auch verlesen wurden. Oder so bestimmte Kommentare und so weiter. Und so war eigentlich so wie so eine Diskussion, die wir meinetwegen in der Umweltbibliothek oder irgendwo anders geführt haben, nur eben im Radio durch Radio 100 weiter verbreitet. Und es war eigentlich klar, wer das macht. Und es war auch dann ziemlich schnell, war da ein Streit, wer darf da eigentlich was senden, wer nicht. Und die einen haben sich dann aufgeregt, uns ist nicht gesendet worden, aber dafür vom blöde Apple-Mann plötzlich und irgend sowas. So, also das war dann schon nicht mehr, weil Schwarze Kanal war eben so eine kleine Gruppe. Also 4-5 Leute und so weiter, die schon auch die ganzen Jahre vorher sich immer getroffen hatten in der Wohnung. Und das andere war dann eben sowas schon pluralistisch offen. Und das war dann eben so ähnlich auch wie überhaupt Radio 100 oder so, wie auch die Taz-Seite Ost. Also wer darf da nicht, wie sind die Diskussionen untereinander? Ja, das war dann so ein Teil eigentlich vom Alltag.
Die Sendungen von Radio Glasnost sind auch irgendwo in den Weiten des Internets zu finden. Kann man durchaus mal nachhören. Das ist schon ein sehr bemerkenswertes Zeitdokument. Wir springen mal ins Jahr 1990, in den Mai 1990 in den Prenzlauer Berg.
Hier spricht Radio P, der erste freie Sender Berlins. Eine unabhängige Station, nicht parteigebunden, gesucht und verfolgt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Sprachrohr all derer, die sonst nirgends gehört werden. Die Stimme aus dem Untergrund, das einzig echte Bürgerradio. Was soll's? Und es ist natürlich achtenswert, wenn andere engagiert über unsere Probleme reden. Aber um wie viel mehr als nur Nuancen verändern sich Inhalte, wenn wir es selber tun? Die Chance, selbst einbringen zu können, was das Leben im Kiezleben an, halt da, wo man lebt, ausmacht, sollten wir nicht im Vertrauen auf andere, die das schon richtig sehen werden, leichtfertig vertun. Nur wenn die, die es betrifft, im wörtlichen Sinne das Sagen haben, wird der hehre Anspruch Meinungsfreiheit wahrhaftig sein können. Gründe genug also für uns, aktiv zu bleiben. Auch wenn unsere Sendungen heute noch nicht legal sind, legitim sind sie allemal. Und deshalb geht's weiter mit Radio P und schon bald mit neuen Stimmen im Gewirr der Frequenzen. Allerdings bis zur legalen Sendetätigkeit nicht korrumpierter, unangepasster und unbequemer Radiomacher, die wir sein wollen, wird noch manche Hürde zu nehmen sein. Und dazu brauchen wir eure Hilfe. Ein Verein zur Förderung freien Radios, der unterstützen und die Kräfte formieren will, hat sich konstituiert. Im Künstlerhaus Tachles, Kino Kamera, Oranienburger Straße, findet ihr einen Anlaufpunkt. Und Fragen kostet nichts.
Eine Aufnahme aus dem Spätsommer 1990, ein paar Monate davor, im Mai 1990, hat das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen Radio P entdeckt, den illegalen Sendebetrieb von Radio P. Also wir sind noch in der existierenden DDR und hat gemeldet einen groben Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen des Post- und Fernmeldewesens. 3 Tage vorher hat Radio P schon angefangen zu senden, vor allem von Sendeorten in der Schönhauser Allee, besetzte Häuser. Inhaltlich war genau das auch so eins der wichtigen Punkte, Hausbesetzerszene, die sich gebildet hat in der sich auflösenden, langsam auflösenden DDR. Viel Subkultur, eine Person, die vermutlich dem einen oder anderen Begriff ist, ist Aljoscha Rompe, damals Feeling B. Manche von denen sind bei Rammstein gelandet. Der hat aus, wie er manchmal gesagt hat, seinem besetzten Haus diesen Sender mit betrieben. Auch ein paar Antifa-Gruppen durchsagen, hier und da sind gerade Skinheads unterwegs, wollen Häuser angreifen. Das ist alles zu finden, ansonsten musikalisch sehr viel Experimentelles, viel Punk, bisschen Hip-Hop, bisschen Rap. Dirk, hast du von Radio P damals im Sommer 1990 Dinge mitbekommen?
Ja, das ist in der Nachbarschaft ja gewesen. Also wir hatten Anfang 90 ein Haus im Kollwitzplatz besetzt und Schönhauser Allee ist ja kurz dann daneben gewesen. Und Prenzlauer Berg war dann schon überschaubar. Durch die anderen Häuser, Schönhauser Allee oder Lottumstraße, gab es dann immer Kontakte. Und also Aljoscha kannte man ja vorher auch schon. Und man kannte auch dann einzelne Leute, die das Radio dort gemacht haben. War jetzt aber jetzt nicht so für uns vordergründig ein politisches Radio, sondern mehr so auch Kultur, irgendwie so alternative Kulturradio und das Haus an sich ja sowieso. Also das war so komisch. Es gab damals so einen Run auf leere Häuser. wer kriegt welches Haus. Also verschiedene Gruppen sind durch den Prenzlauer Berg gezogen und Aljoscha war jemand, der immer ganz schnell schon drinnen war und eigentlich sollte schon Hauser 5 von Antifa Ost Berlin besetzt werden. Und da war er aber dann ein, zwei Tage vorher schon drinnen und hat dann gesagt, das ist unser Haus und ihr kommt jetzt hier nicht rein, sonst hole ich die Polizei. Und dann wurde eben in der Nachbarstraße, Lottumstraße, Bandito Rosso das Haus besetzt. Und seitdem gab es so ein bisschen, hatte keine richtige Lust auf die da in dem Haus und darum auch nicht so sehr auf den Sender.
Die Polizei ist tatsächlich auch in das Haus gekommen wegen dieser illegalen Radioaktivitäten dann am 23. Mai 1990. Also Verfolgungsdruck gab es da doch. Das ganze Polizeisprache, natürlich Maßnahmen im Zuge der Ermittlungen gegen einen illegalen Radiosender und so weiter. Interessant ist, es gibt eine Aufnahme von dieser Durchsuchung. Die sind quasi ins besetzte Haus nebenan gegangen und haben weitergesendet. Auch das ist ganz spannend anzuhören, wie das kommentiert wird, diese Durchsuchung. Es hatte aber eine Folge, dass nach den Polizeieinsätzen die Sendeleistung schlechter wurde, dass sie nicht mehr live gesendet haben. Vorher sehr viele Diskussionsrunden. Das neue Forum kommt vorbei und erzählt, es ist wichtig, dass man einen Aufruf unterschreibt für eine neue DDR-Verfassung oder Kinder, die sagen, ein Abenteuerspielplatz wäre ganz schick. Also es ist sehr spannend, was da tatsächlich passiert ist. Das gibt's alles nicht mehr ab diesem Polizeieinsatzmoment. Relativ häufig klangen die Sendungen von Radio P dann so.
War Knochengirl, Chocolate, Love und Dad. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier reingehen muss in diese wunderbare Sendung, die wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Das gibt so ein paar Sachen, die uns ein bisschen beunruhigen. Hier fahren so ein paar Autos umher von der Post und so, die sind da gesehen worden. Und wir werden morgen weitermachen. Um 19 Uhr hoffen wir, dass wir morgen pünktlich drauf sind, wieder von einem ganz anderen Ort. Und die Leute im Paiwagen grüßen wir herzlich, die können ja nach Hause fahren. Wir machen jetzt Schluss. Bis morgen. Tschüss.
Also Radio P dann nicht mehr live mit Diskussionen und Live-Konzerten und allerlei, sondern vorproduzierte Kassetten, die, wenn die Post oder die Polizei zu nahe kommt, runtergedreht werden. Wir wenden unseren Blick von Berlin nach Thüringen. Fast zur gleichen Zeit. Jörg, in Erfurt regte sich etwas zum Thema Radio, illegales Radio. Wie seid ihr in Erfurt zum Radio gekommen, zum illegalen Radio?
Also es gibt natürlich eine ganz konkrete Gründungsgeschichte, aber ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, gerade auch im Zuge dieser 100 Jahre Radioveranstaltung, wie sehr mich eigentlich doch solche Sachen wie Radio 100 auch mitgeprägt haben. Also ich habe hier seit 87 war ich auch des Öfteren in Berlin, auch manchmal so 2-3 Monate bei Freunden, die auch hier in Verbindung zur Umweltbibliothek und anderen hatten. Und ich selber war eigentlich nicht aktiv in irgendwelchen kirchlichen Gruppen, habe aber in so einem Kulturhaus gearbeitet und habe da eher so legale Sachen gemacht wie Kabarett oder solche Geschichten, kulturpolitische Arbeiter. Mitarbeiter nannte sich das damals, was so eine Lösung für mich war, mit einem Rauswurf nach einem Studium irgendwo unterzukommen, jobmäßig. Hab damals eben zum ersten Mal eigentlich bei Radio 100 und auch Radio Glasnost an einigen Sendungen erfahren, was für eine mächtige Wirkung so ein Radio haben kann, also auf was das mit einem auslösen kann. Ne? Das spielte sicher unterbewusst eine Rolle, als dann nach auch so im Mai 1990, also die Wendezeit von September bis März, September 89 bis März 90 war ich sehr engagiert in der Vereinigten Linken, die ich auch mit Freunden zusammen in Erfurt gegründet hatte, also die Erfurter Sektion, und haben dort mit anderen Bürgerbewegungen zusammen dann auch seit Februar dort im Stadtparlament waren dort vertreten, das paritätisch besetzt wurde. Und habe so mit anderen Leuten aus dem Freundeskreis, die jetzt nicht alle unbedingt engagiert waren in irgendwelchen politischen Gruppen, aber eben auch so in der kulturpolitischen Szene verankert waren, Veranstaltungen gemacht regelmäßig. Zum Beispiel sind wir einfach auf den Anger gegangen, also eine große Straße, Einkaufsstraße in Erfurt, und haben da Boxen aufgestellt und haben da so eine Bürgerdiskussion gemacht. Also eine offene Diskussion. Es war eine Zeit, wo ganz viele Leute diskutiert hatten. Das ist eine Tradition, die halt so im September, Oktober 1989 ja, aufkam. Und wo wir dachten, dass die auch nicht verloren gehen sollte, weil der Redebedarf war ja nach wie vor da. Also es war dann, zeichnete sich dann die Wahl ab, es zeichnete sich dann auch gerade nach der Wahl natürlich die deutsche Einheit ab, es zeichnete sich ab, dass die D-Mark kommt und was dann hier mit der Wirtschaft passiert und die ganzen Befürchtungen und Ängste, die in der Bevölkerung vorhanden waren. Und wir haben halt diese offenen Mikrofone, diese offenen Diskussionen auf dem Anger immer gemacht und haben halt festgestellt, wie hoch dieser Redebedarf nach wie vor ist. Also wir hatten das ein paar Monate lang, lief das halt nicht mehr, und dann haben wir dann irgendwann, glaube ich, im März, April wieder damit angefangen. Und nach einer dieser Veranstaltungen waren wir dann noch was trinken in einem Studentenclub, und da ist eigentlich, das war dann irgendwie noch eine Geburtstagsparty, glaube ich, wo dann noch gefeiert haben ein bisschen, da kam so die Idee, eigentlich müsste man diese Sache irgendwie verstetigen, nicht auf der Straße, sondern irgendwie müsste Medien in der Hand haben, um einfach eine offene Diskussion weiter zu befördern. Und da kam halt so die Schnapsidee Radio auf, ne? So, das müsste man eigentlich haben, aber unvorstellbar eigentlich damals für uns, dass wir wir dachten, da braucht man ein riesen Produktionsmittel für, um sowas zu machen, wie Radio und Fernsehen. Ja, und die Idee ist dann erstmal nur eine Idee geblieben, bis ich im Frühsommer in der Taz von einer Veranstaltung gelesen habe in Südfrankreich, wo ein europäisches Bürgerforum stattfand, wo eine Initiative dort eingeladen hatte zu so einem Forum. Und ich bin da eigentlich hingefahren, weil in dem Artikel auch stand, dass die ein eigenes freies Radio haben. Ja, und freies Radio, da hatte ich dann ein bisschen drüber gelesen, dass es in Frankreich sowas gibt, heißt ein freies Radio oder ein Community Radio, wie man in anderen Ländern sagt. Das wussten wir damals aber noch nicht, und das war echt für mich so ein Grund, da hinzufahren mit zwei Freunden. Und dort haben wir dann einfach Gleichgesinnte kennengelernt. Also Leute, die aus Österreich zum Beispiel waren oder aus anderen europäischen Ländern, die dort schon Erfahrung mit so Radio Initiativen hatten, in Österreich auch gerade frisch erst so eine größere Aktion gemacht haben, wo sie das Thema auf die Tagesordnung setzen wollten, also in einer Veranstaltung mit hochkarätig besetzt war, auch in Kauf genommen haben, dass die dann von der Polizei gestürmt wurde, um dann quasi das Thema trotzdem in der Öffentlichkeit zu haben. Ne? Und mit Hilfe dieser Freunde, also den haben wir dann von unserer Idee, dass wir auch gerne sowas machen würden, aber nicht wissen wie, haben gesagt, wenn ihr in Erfurt genug Leute seid, die das machen wollen und die das organisieren, dann können wir euch bei dieser Initialzündung unterstützen. Und dann ist dort die Idee entstanden, quasi in Erfurt so eine ähnliche Veranstaltung zu machen, wie sie ein paar Monate zuvor in Wien stattfand. Und dort eben alle möglichen prominenten und nicht prominenten Leute und Leute aus der Stadt einzuladen, das zu verbinden vielleicht auch mit irgendwelchen Bands, die da spielen, und dazwischendurch große Diskussionsrunden zu machen. Und das quasi so als ein großes Thema, denn eben auch, wie weiter mit der Öffentlichkeit, mit der Beteiligung von Menschen an Öffentlichkeit. Das war so ein Hauptthema. So ist dieses Radio dann letztendlich entstanden.
Ihr habt dann bei eurer ersten Sendung einen eigentlich ungewöhnlichen Weg gewählt, nämlich eine große Veranstaltung. Anderer Weg wäre gewesen, kurze Einblendung oder das, was der Schwarze Kanal vier Jahre vorher gemacht hat, eine vorproduzierte Sendung irgendwo im Dachboden, Kassette laufen lassen, und dann hofft man, dass niemand erwischt wird. Ihr habt gesagt, 6 Stunden große Veranstaltung, Konzert, viele Menschen. Wie lief da die Diskussion ab, dass man das so macht? War das so der Tippgeber von aus Österreich, aus Frankreich? Oder?
Genau, das war letztendlich die Idee. Also das haben sie uns erzählt, was sie gemacht haben. Und dann haben wir drei Erfurter, die dort waren, dann ihm gesagt, na, das wäre genau das, was wir uns auch für Erfurt vorstellen könnten. Also man muss natürlich sagen, wir haben ja auch in diesen Monaten davor die ganze Angst verloren. Ne? Also wir haben uns ja auch öffentlich hingestellt und haben uns dazu bekannt, wir übertreten hier ein Gesetz, das wussten wir ja, um eben das auf die Tagesordnung zu setzen, ja, auf die politische Tagesordnung. Das war uns viel wichtiger.
vor diesem ersten Moment, wo ihr öffentlichkeitswirksam in der Stadt aktiv seid, gab es kurze Einblendungen schon ins Radioprogramm, also illegale Momente. Diesen Auszug, der da in Erfurt zu hören war, um eben anzukündigen, hier wird demnächst illegal Radio gemacht werden, den können wir auch mal hören.
Hier ist auf 100,5 Megahertz
Radio frei.
Im August diesen Jahres fanden sich ein paar Radio-Freaks, die keine Lust mehr hatten, andere über sich reden und entscheiden zu lassen. Sie befanden, die Meinungsfreiheit kann nicht das Privileg der Leute sein,